Hey Lars, wie ist die Lage? Der fast tägliche Podcast mit Lars Meyer.
Wie ist die Lage? Unser fast täglicher Podcast in Kooperation mit der Hamburger Morgenpost, der Gute-Leute-Fabrik und Ahoi Radio spürt tagesaktuellen Fragen nach. Mein Name ist Lars Meyer und ich rufe fast täglich gute Leute aus Hamburg an.
Wie ist die Lage? Wird diese Woche präsentiert von Campus-Legenden, dem neuen Podcast der Universität Hamburg. In diesem Podcast berichten prominente Gäste im Gespräch mit Hauke Hegeren, dem Präsidenten der Universität Hamburg, über ihre unvergessliche Zeit als Studierende und wie sie ihren Weg in Spitzenpositionen gefunden haben. Ab dem 16.10. mit Rüdiger Grube. Jetzt reinhören und spannende Einblicke in ihre Campusgeschichten erleben. Überall, wo es Podcasts gibt und jeweils Mittwoch um 19 Uhr und Samstag um 14 Uhr bei Ahoi Radio.
Heute befrage ich die Chefsommelier im The Fontenay, Stefanie Hehn. Ahoi, Frau Hehn.
Ahoi.
Liebe Frau Hehn, was macht denn eine gute Weinkarte aus? Geht's vor allen Dingen darum, dass möglichst viele Weine da drauf sind oder dass möglichst teure Weine da drauf sind oder vielleicht auch ein günstiger? Was würden Sie jetzt erstmal allgemein sagen?
Also ich würde sagen, dass so eine gute Weinkarte sollte für jeden Geschmack was dabei haben. Die sollte zielgruppenorientiert sein und in alle Geschmacksrichtungen gehen. Also dass man von sprudelnd bis edelsüß alles abdeckt und von leicht bis kräftig auch alle Varianten von Wein hat. Unterschiedliche Preissegmente braucht man natürlich auch, weil nicht jeder jeden Tag gleich viel Geld ausgeben möchte.
Und wenn ich jetzt, ich sag mal, das jetzt aufs Private beziehe, weil ich fürchte, wir haben jetzt hier mehr Hörerinnen und Hörer, die Privatwein trinken, als dass sie Hoteldirektoren sind. Was glauben Sie, wie viel unterschiedliche Weine sollte ich zu Hause haben, um ein perfekter Gastgeber zu sein?
Das ist ganz schwierig, das zu limitieren als Sommelier, weil ich habe zu Hause sehr viele verschiedene. Aber ein guter Kühlschrank von einem Otto-Normalverbraucher, der vielleicht ein bisschen angeben will, vielleicht so 20 verschiedene.
Okay, 20 verschiedene Weine, das ist schon eine Menge. Kann ich, glaube ich, sogar aber mithalten. Aber vor allen Dingen, weil ich nicht so viel Wein trinke. Wie ist das denn mit Ihnen? Ich meine, Sie haben richtig Ahnung von Wein. Aber bei so Weinproben wird ja auch eigentlich kein Wein getrunken, sondern wird immer wieder ausgespuckt, was ich ja ganz furchtbar finde, weil ich trinke den ja lieber. Wie ist das denn mit Ihnen? Wie oft trinken Sie denn tatsächlich mal einen Wein?
Sehr selten. Also man ist häufiger auf Verkostungen, als dass man selbst trinkt. Also irgendwie, ich bin ja mittlerweile auch Mama und dann weiß man halt, der Tag danach ist manchmal nicht ganz so leicht, auch wenn es nur eine halbe Flasche oder zwei Gläser waren. Und dann trinke ich vielleicht so 2-3 Mal im Monat.
Mhm. Sie sind ja gebürtige Bayerin. Bayern bringt man ja erstmal mit Bier in Verbindung. Was ist denn bei Ihnen schiefgelaufen, dass Sie auf die Weinstraße geraten sind sozusagen?
Ja, also ich bin ja Fränkin, das muss man schon differenziert wahrnehmen und nochmal dazu sagen, weil in Franken wächst Wein und wir haben zwar auch extrem gute Brauereien, aber wir sind, was das Weintrinken angeht, da schon etwas fortgeschrittener als weiter im Süden, also auch mit Federweiser kommt man da schon in Verbindung und mit dem ein oder anderen guten Tropfen aus dem Würzburger Raum. Ja.
Okay, und dann hat es Ihnen der Wein angetan. Aber ist es dann so, dass Sie am Ende, wenn Sie auch privat abends weggehen, gar keine Cocktails oder Bier trinken, sondern wirklich dann die wenigen Male dann Wein?
Doch, ich trinke auch Cocktails, ich trinke auch Bier. Mhm. Muss aber egal, was es ist, was Gutes sein. Also
jetzt sind Sie ein tolles Hotel, 5 Sterne plus ist so die Kategorie, wo man Sie einordnen würde. Das heißt, so eine Weinkarte, die wächst da wahrscheinlich, weil Sie ja auch gucken müssen, dass Sie aus jedem Jahrgang wahrscheinlich immer die besten Weine irgendwie anbieten. Woran orientieren Sie sich dann? Gibt es so Gäste, an denen Sie sich orientieren und sagen, Mensch, der trinkt immer gerne, ich sage jetzt mal, einen Grauburgunder, dem organisiere ich jetzt auch nochmal einen ganz anderen tollen Grauburgunder? Oder wie läuft das? Oder müssen Sie eher so gucken, was so im Durchschnitt getrunken wird?
Also eigentlich ist es eher so, dass man durchschnittlich für alle Typen von Weintrinkern was hat. Und natürlich gibt es den einen oder anderen Stammgast, für den kauft man dann schon mal ein Fläschchen ein, wo man weiß, dass er das beim nächsten Besuch trinkt. aber so schreibt man die allgemein, die Weinkarte, also ganz offen für ein unterschiedliches Publikum, ja.
Und aus welchem Land kommt denn der Wein weg, der was am weitesten entfernt liegt auf Ihrer Karte?
Neuseeland.
Aus Neuseeland. Das ist ja tatsächlich, ich sag mal, ein recht bekanntes Weinland, ne?
Ja.
Wie wichtig ist es denn, weil darauf zielte meine Frage ab, dass man sich dann auch die Weingüter mal anguckt. Also hat ihr Beruf auch was mit Reisen zu tun oder können Sie immer nur in Katalogen irgendwie rumwälzen?
Also ich reise relativ viel. Aktuell, naja, sagen wir mal nach 2020 nicht mehr ganz so viel. Man versucht ja irgendwie dann doch auch ein bisschen die Umwelt so ein bisschen zu schützen und nicht so viel zu fliegen. Und viele Weingüter, die man schon besucht hat, dann probiert man die Nachfolgejahrgänge auf Messen. Aber an und für sich versuche ich schon in jede interessante Weinregion der Welt mal zu fahren. Ja.
Jetzt müssen Sie ja immer vor allen Dingen an die Gäste denken. Das gebietet ja auch das Serviceangebot eines solchen Hotels. Aber was ist denn Ihr ganz persönlicher Favorit jetzt gerade so im Aktuellen?
So als Wein oder
als Weinregion. Welche Region würden Sie sagen, da kannst du blind hinfahren, da gibt's die besten Weine gerade?
Also wenn man jetzt an den Herbst denkt, das ist eigentlich so für mich eine Zeit, wo ich immer ans Piemont denken muss. Ja, und da kann man auf jeden Fall hinfahren, aber da muss man schon ein bisschen größeren Geldbeutel mitnehmen, wenn man vielleicht auch jetzt zur Trüffelzeit dann ein bisschen essen gehen will.
Oh, ja. Ist denn, ich sag mal, Ihr Weinbusiness, so will ich das mal sagen, ist das denn auch Trends unterworfen oder geht das sehr, sehr langsam? Also ich sag mal, Mode verändert sich alle 3 Monate, gibt's neue Farben, neue Formen und so weiter. Wie ist das im Wein? Also Sie haben ja vorhin zum Beispiel Federweißer gesagt, das bringe ich tatsächlich mit den 90ern in Verbindung. Da gab's so in studentischen Bistros immer Zwiebelkuchen und Federweißer.
Ja.
Ich wüsste gar nicht, dass es das heutzutage noch gibt.
Doch, das gibt's noch, nach wie vor, also ja. Bei uns zu Hause. Also es gibt immer wieder ein paar Trends, die gehen aber langsamer in der Weinwelt, weil natürlich ein Winzer jetzt nicht innerhalb eines Jahres das nochmal verändern kann, was dann schon auf der Flasche ist. Also man kann ja immer nur, man muss, wenn man einen Wein in eine spezielle Richtung kreieren will, muss man da schon im Weinberg die Entscheidung treffen, was da später mal draus werden soll. Ja, und ich würde sagen, so 3 bis 4 Jahre Wechsel hat man, was die Trends angeht. Wir versuchen jetzt aber nicht unbedingt immer nur den Trends nachzujagen oder jeden Trend mitzumachen. Vielleicht eher eigene Dinge zu kreieren, ob man jetzt Trendsetter ist in Hamburg. Ich würde sagen, die Stadt ist eher klassisch und ja, ich glaube, wenn man dann bei den ganz klassischen Weingütern bleibt oder bei den Weinstilistiken, die klassisch sind, dann kommt man nicht ganz aus der Mode, weil das bleibt immer irgendwie im Trend. Ja, und was wir halt schon machen, wenn es mal was Verrücktes Neues gibt, was gut ist, dann wird es so am Rande auch mit bedacht und darf auch im Sortiment nicht fehlen, aber damit macht man sich nicht den ganzen Keller voll. Das läuft vielleicht dann mal nur eine Jahreszeit oder vielleicht zu einem speziellen Gericht, weil es gut passt. Aber auch nur dann, wenn es wirklich zu was passt, dann hat sowas auch eine Daseinsberechtigung.
Ich habe den Eindruck, dass vor einigen Jahren vor allem Grau- und Weißburgunder sehr nachgefragt war. Das hat man dann immer bestellt, weil man gar nicht wusste, was man trinken sollte. Ist das heute immer noch so oder gibt's oder irgendwann zwischendurch hörte ich mal, der Riesling wird wieder entdeckt oder kann man das gar nicht so quantifizieren?
Ja, Riesling ist gerade zum Glück im Kommen, was auch gut ist für die Rebsorte, weil teilweise wurde sie immer verteufelt, obwohl sie so spannende Weine hervorbringt. Und genauso auch Pinot Noir. Die Rebsorte war zum Beispiel immer so ein bisschen stiefmütterlich behandelt, weil ja, die Rotweine, die aus Pinot Noir-Trauben hergestellt werden, sehr hell sind und die Leute immer was ganz Dunkles wollten und dann haben viele diesen gar nicht ernst genommen und ich glaube, das verstehen die Menschen mittlerweile schon sehr gut, dass es aus Pinot Noir oder Spätburgunder-Trauben sehr gute Weine gibt.
Kommen wir mal zu Hamburg. Wie sehr ist Hamburg denn eine Weinstadt? Also vom Konsum her, ist es tatsächlich, Sie sind ja in einem Hotel, wo jetzt ganz viele Hamburgerinnen und Hamburger eben nicht hinkommen. Mhm. Aber nehmen Sie das schon so wahr, dass das schon auch eine Region ist, wo viel Wein getrunken wird? Oder sind wir dann hier durch Astra und Ratsherrn doch eher so eine Bierstadt?
Also ich würde schon sagen, dass wir eine Weinstadt sind. Also wir haben vor allem eine sehr große Community, was Weinfreaks angeht oder Weinliebhaber. Also da kann man auf jeden Fall, wenn man das Hobby hat oder diesen Beruf neben dem Hobby hat, darf man in Hamburg auf jeden Fall seinen Tag so gestalten, dass man vielleicht auch gucken muss, dass man nicht zu jeder Weinprobe geht, weil sonst ist der Terminkalender komplett voll. Und was ich auf jeden Fall sagen muss, die Hamburger sind sehr offene Weintrinker. Also die sind nicht so eingefahren, dass sie jetzt nur das oder das trinken, sondern generell dadurch, dass wir halt keine Weinregion direkt vor der Tür haben, sind die Hamburger allem offen. Und auch durch den Hafen habe ich immer den Eindruck, dass vielleicht ist es der Hafen, also das denke ich, dass wir halt dadurch so ein bisschen internationaler orientiert sind und dass man nicht unbedingt immer, nur weil ein Wein von weiter her kommt, diesen Wein gleich verteufelt, weil er reisen musste. Ich sage immer, der Vorteil ist, wenn der Wein reist, dann müssen wir ja nicht reisen. Und es ist ja für uns deutlich günstiger und einfacher, wenn so eine Flasche, die reist ja nicht ganz alleine, wenn die zu uns gebracht wird und ich in Hamburg in einem Restaurant sitze und einen Wein aus Australien oder aus Nordamerika trinken kann und nicht gleich dann dahin fahren muss. Ja.
Es gibt ja das Phänomen, dass viele Leute, wenn sie im Urlaub sind, dort einen leckeren Wein trinken, sich dann im Grunde gleich 1 bis 3 Kisten nach Hause schicken lassen und dann irgendwann feststellen, ach, so geil ist es gar nicht. Passiert Ihnen das als Profi Trinkerin quasi auch? Oder wie kann ich sowas umgehen?
Also als Profi passiert einem das eher nicht, außer man lässt sich komplett von seinen Urlaubsgefühlen mitleiten. Aber dann weiß man, dass man sich zumindest im Urlaub sehr entspannt hat. Weil, also wenn Sie mal anfangen, Profi zu werden, dann gehen Sie immer sehr analytisch vor beim Weinverkosten. Also dass ich einfach mich mal hinsetze und einen Wein nur trinke, ohne groß drüber nachzudenken und ohne die Struktur dieses Weins für mich zu bewerten. Also ganz ohne Aufschreiben mache ich das mit jedem Wein, weil ich es nicht anders kann. Das ist so ein bisschen mein innerer Monk. Und deswegen passiert mir das eher nicht, dass ich was aus dem Urlaub mitbringe, was am Ende vielleicht hätte besser in dem Urlaubsland bleiben sollen. Ja, und am Ende ist es so, das muss sich jeder selbst überlegen, ob er diesen Weg gehen will, weil wenn man das einmal anfängt zu lernen, wie man Wein richtig verkostet, vermute ich, dass man immer dieses unbefangene, offene, ja, intuitive und auch von Emotionen geleitete Verkosten, dass man das halt dann nicht mehr hat. Und ja, muss man überlegen, ob man sich das bewahren will und dann vielleicht hin und wieder mal was im Keller hat, was man dann vielleicht verschenkt, wenn man auf Gartenpartys eingeladen ist.
Oder eine schöne Suppe von mir.
Genau. Ja.
Frau Hehn, jetzt heißt es für Sie, sich zu entscheiden für das Gute oder das Schlechte, denn wir sind bei
Nice oder Scheiß.
Sie dürfen loben oder kritisieren. Wofür haben Sie sich entschieden?
Ich bin ein positiv denkender Mensch, also lobe ich.
Ich ahnte es. Na dann mal los.
Also ich liebe an Hamburg, dass man, sobald die Sonne scheint, dass alle rausrennen und alle Terrassen und alle Parks einfach voll sind und dass man sich gar nicht so sehr über den Regen beschwert, sondern man sich einfach freut, wenn es trocken ist. Ja.
Ach, das finde ich einen ganz tollen Aspekt. Ich erlebe es noch mehr in Skandinavien, aber hier in Hamburg ist das auch schon schön. Liebe Stefanie Hehn, ich bedanke mich recht herzlich für die Auskunft. 2, 3 Tipps waren ja dabei, die ich mal versuche werde zu befolgen. Und in diesem Sinne sage ich Ahoi.
Ahoi, vielen Dank.
Dieser Podcast wird präsentiert von der Gute-Leute-Fabrik, der Hamburger Morgenpost und Ahoi Radio.